Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Karl Marx und Friedrich Engels sitzen auf einem Sockel und sehen aus wie Patienten im Wartezimmer eines Notfallarztes. Marx streckt ein Holzbein vor und Engels neigt den Kopf zur Seite, als ob er vor Erschöpfung gleich umsinken würde. Vor den beiden kniet ein Bildhauer, nimmt Lehmklumpen von einem Karren und modelliert damit ihre Körper. Dieses Bild hat die Fotografin Sibylle Bergemann 1976 aufgenommen. Es gehört in ihre vielfach ausgezeichnete Serie mit dem Titel »Das Denkmal«. Als junge Fotografin bekam sie den Auftrag vom Ministerium für Kultur der DDR, die Arbeit am Max-Engels-Monument zu dokumentieren. Heute steht es in Berlin, unweit vom Alexanderplatz. 11 Jahre dauerte die Entstehung und in dieser Zeit besuchte Sibylle Bergemann den Bildhauer Ludwig Engelhardt immer wieder in seinem Atelier. Wie hellsichtig und witzig ihre Dokumentation später wirken würde, war ihr damals nicht bewusst, sagt sie.
Nein, das war mir überhaupt nicht klar und war überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte einfach nur diese Entstehung zeigen. Und natürlich habe ich das auch oft gesehen, dass es komisch ist oder irgendwie auch surreal oder skurril. Und der Bildhauer hat das auch gesehen. Wir haben das beide gesehen. Aber es ist wirklich nicht mehr als eine Dokumentation.
Eine Dokumentation mit sehr viel Humor, denn die Bilder zeigen, wie ein Denkmal gemacht wird. Sibylle Bergemann lichtete die beiden Philosophen ab, als sie, in Plastik verpackt und verschnürt wie Mumien, auf die Reise nach Berlin geschickt wurden. Sie hat einen surrealen Moment eingefangen, als die überdimensionalen Statuen an einem Kran hängen, mit einer Kette um den Leib fliegt Engels am Fernsehturm vorbei und sieht aus wie ein Himmelsbote, der versehentlich verhaftet wurde. Auch Karl Marx hängt in der Schwebe, aber nur zur einen Hälfte, denn die andere steht bereits auf dem Sockel. Kopf und Körper finden nicht zueinander. Im Rückblick erstaunt es, dass es möglich war, die Vordenker des Sozialismus mit einer so ironischen Note zu zeigen. So ganz wohl fühlte sich Sibylle Bergemann tatsächlich nicht, als die Fotos erstmals öffentlich gezeigt wurden.
Es war mir schon irgendwie ein bisschen komisch, aber es gab eine offizielle Ausstellung zu irgendeinem offiziellen Anlass. Und da der Mensch vom ZK hier, vom Zentralkomitee, der hat diese Entstehung mitbetreut und der kam auf mich zu bei der Ausstellungseröffnung und hat mich vor allen Leuten beglückwünscht. Ich glaube, er hatte gar nicht genau hingeguckt und dadurch war das irgendwie gelaufen.
Als freie Fotografin war Sibylle Bergemann in der DDR zwar durchaus etabliert, aber wie alle ihre Berufskollegen konnte sie nie genau wissen, ob ihre Arbeiten von staatlicher Seite akzeptiert und gedruckt würden. Die Macht der Bilder war gefürchtet, manchmal genügte schon ein rauchender Schornstein im Hintergrund eines harmlosen Porträts, damit ein Foto nicht gedruckt wurde. Zu ihrem Beruf kam Sibylle Bergemann, die 1941 in Berlin geboren wurde, über einen Umweg. Nach einer kaufmännischen Lehre arbeitete sie zuerst auf einer Bildredaktion, langweilte sich aber an der Schreibmaschine und wühlte so lange fasziniert in den eingegangenen Fotos, bis sie jemand zu Arno Fischer schickte. Fischer war eine feste Größe in der Fotografie-Szene der DDR und bei ihm besuchte sie die ersten Vorlesungen an der Kunsthochschule.
Das war der Anfang und seitdem leben wir auch zusammen, also von heute auf morgen und dann habe ich nach ganz kurzer Zeit meine Büroarbeit hingeschmissen und habe sofort freiberuflich gearbeitet.
Erst mit kleineren Aufträgen, dann fotografierte sie für alternative Magazine und Zeitungen, wie zum Beispiel für den Sonntag.
Der Sonntag ist ein bisschen vielleicht zu vergleichen mit der Zeit oder so. Der Sonntag war eine Zeitschrift, eine Wochenzeitschrift für Kunst und Literatur vom Kulturbund und das waren so mehr, es waren alles Randthemen. Wir haben nicht diese offiziellen Geschichten gemacht, wie es so in den Wochenzeitschriften üblich war. Also waren eigentlich so alles lauter Geschichten am Rande.
Geschichten am Rande, das trifft die Ästhetik von Sibylle Bergemanns Reportagen. Sie geben Einblick in Bereiche des Lebens in der DDR, die Außenstehende nicht kannten. Das sind zum Beispiel ihre Bilder aus Klärchens Ballhaus von Mitte der 70er Jahre. In der Auguststraße in Berlin-Mitte, wo sich heute ein beliebtes Touristencafé befindet, war früher ein privat geführtes Tanzlokal.
Wir sind da privat hingegangen, in Klärchens Ballhaus, oft wenn wir Besuch hatten, um den Leuten was von Berlin zu zeigen. Ja, das war 76 und Klärchens Ballhaus war damals so, da ging man hin, oft nicht mehr ganz junge Frauen, die jemand gesucht haben. Also es war ganz klar, wenn man da hinging, dass man jemand suchte, den man mitnimmt nach Hause oder wo man mitgeht. Es war überhaupt nicht anrüchig, das war einfach so. Und ich fand das auch völlig in Ordnung und es hatte eine schöne Atmosphäre. Und zu der Zeit war es ja noch so, dass sehr viele, damals nannte man das noch Gastarbeiter, dass viele von den Gastarbeitern aus West-Berlin gekommen sind. Ja, die haben gesagt, die Frauen sind netter, die sind netter als die im Westen. Ja, die waren wahrscheinlich dankbarer, wenn jemand was mitgebracht hat oder so. Es war einfach so. Oder es waren auch viele von der Armee und viele Männer auf Dienstreise, die dorthin gingen. Und die Ausländer, die mussten um 11:30 wurde der Saal ein bisschen leer, weil die mussten bis um 12 wieder zurück über die Grenze. Die sind ausgereist und sind auf der anderen Seite wieder reingekommen und waren um 12:30 wieder da.
Eine eigentümliche Stimmung liegt über Sibylle Bergemanns Bildern aus dem Ballhaus. Wie alle aus diesen Jahren sind sie schwarz-weiß, körnig und ein wenig verwischt, aufgenommen mit langer Blendenöffnung. Im schummrigen Licht schwufen ältliche Paare übers Parkett, halten sich aneinander fest, am Tresen gibt's Buletten und Bier. Ein kleines Glück auf Zeit. Sibylle Bergemann erzählt in ihren Reportagen von Hoffnungen und Sehnsüchten, von den kleinen Fluchten jenseits von maßgeschneiderten Lebensmodellen. Das tut sie auch in dem Genre, wo man es am wenigsten erwarten würde, in der Modefotografie. Eines ihrer Bilder aus den 70er Jahren spielt an der Ostsee. Die Badesaison ist schon vorbei, die Strandkörbe stehen leer. In einem lümmelt eine junge Frau im schwarzen Sommerkleid, eine andere lehnt sich lässig dagegen. Die beiden machen nicht mal den Versuch, hübsch auszusehen. Sie wenden der Kamera den Rücken zu und schauen mit grimmigem Blick über die Schulter, abweisend wie Katzen, die beim Fressen gestört werden. Der rebellische Gestus ist gewollt.
Ja, wir fanden das komisch. Also wir fanden einfach komisch, dagegen zu halten, immer zu Strand und Friede, Freude, Eierkuchen und braungebrannte, langhaarige Mädchen fand ich langweilig. Und da haben wir es so gemacht.
So entstanden Bilder, die gegen das Gewohnte angehen und Modelposen mit Humor über Bord werfen. Eine Art Anti-Mode-Fotografie. Die Szenen sind inszeniert und durchdacht bis ins letzte Detail. Viele der Aufnahmen wurden in der Sibylle gedruckt, einer Frauenzeitschrift für Mode und Kultur, die als die Vogue des Ostens galt und immer in Kürze vergriffen war. Viele namhafte Fotografen der DDR haben für diese Zeitschrift gearbeitet, weil sie hier Freiräume zum Experimentieren mit der eigenen Handschrift fanden. Was dabei ästhetisch entstand, interessierte auch die westdeutschen Medien. Sibylle Bergemann blättert durch ihre Modefotos aus den 80er Jahren, die sie im Auftrag der Zeitschrift Stern gemacht hat. Dabei stößt sie auf eine Aufnahme, die ein Mädchen im düsteren Punk-Outfit auf einer kopfsteingepflasterten Straße zeigt. Sie hält die Arme vor der Brust verschränkt, zieht den Kopf ein und schaut unnahbar wie ein Reptil aus einem kunstvoll geschuppten Ledermantel.
Das Interessante, das ist auch so eins, das ist zum Beispiel ein Mantel, den die Mädchen gemacht haben, das waren alles Reste, die sie eigentlich wegschmeißen wollten. Und da hat die eine gesagt, nee, das könnt ihr doch nicht wegschmeißen, das kann man doch, da kann man doch noch was mitmachen. Und da ist dieser Mantel entstanden. Und das war auch ein Foto, was für ein Stern war. Also das war für mich spannend, weil ich das erste Mal im Team gearbeitet habe. Also jemand, der für das Styling zuständig war und auch Haare und Make-up. Bis dahin hatten wir sonst, wenn wir für die Redaktion Sibylle gearbeitet haben, hat alles für mich die eine Redakteurin gemacht. Die hat die Sachen besorgt, die hat die Schminke gemacht und auch die Haare. Ich verstehe es im Nachhinein gar nicht mehr, weil die waren dafür gar nicht ausgebildet, aber die konnten das.
Wo die Mittel fehlten, war Improvisation und Kreativität gefragt. Die meisten von Sibylle Bergemanns Modefotografien sind nicht im Studio entstanden, sondern draußen, vor alten Industriebauten, in Hinterhöfen, vor bröckelnden Fassaden.
Manche von den Hinterhöfen hatten schönes Licht. Also wir haben bei den Modefotos versucht, so zu fotografieren, wie unsere Umgebung ist. Und meine Umgebung war, es waren diese alten Gebiete, also in Mitte, wo jetzt alles schick ist. Das waren alte Höfe, die waren marode und aber sehr charmant und ich habe gerne da fotografiert.
Ihre Fotografien bilden die Wirklichkeit nicht einfach ab. Sie benutzt das Vorgefundene als Kulisse, um darin zu inszenieren, um surreale, traumähnliche Atmosphären zu schaffen, die vielleicht mehr über ein Lebensgefühl jener Zeit erzählen, als es ein dokumentarischer Ansatz könnte. Auf einem ihrer Hinterhofbilder steht eine junge Frau im schulterfreien schwarzen Kleid. Auf der Mauer hinter ihr sind Spuren von Kreidezeichnungen zu sehen, darunter ein hingekritzeltes Schiff in voller Fahrt. Die Frau hält sich eine weiße Maske vor die Augen, die an ein Segelboot erinnert, wie sie Kinder aufs Papier falten. Das Bild erzählt vom Fernweh, vom Wunsch, wegzufahren, woanders zu sein. War eine solche Symbolik kein Problem für die Redaktion?
Doch, ich habe mich auch gewundert, dass es so ohne weiteres durchgegangen ist. Aber es war schon 89. Es gab mit dem Foto kein Problem. Also wir hatten andere Probleme mit dem Umweltministerium, manchmal wenn Rauch hinten rauskam. Wir hatten natürlich immer irgendwelchen Ärger. Und dann gab es immer den Satz, so sehen unsere Menschen nicht aus. Also es sollte schon fröhlicher sein.
Fröhliche, zupackende Menschen, die ihren Dienst an der gemeinsamen Sache leisten, solche Gesten, die dem sozialistischen Arbeiterethos entsprochen hätten, finden sich nicht in diesen Bildern. Warum war es gerade in der Modefotografie möglich, von der offiziellen Lesart abzuweichen? Warum bot gerade dieses Genre Freiraum für die künstlerische Darstellung? Sibylle Bergemann würde die Bilder nicht einmal als Modefotografien bezeichnen.
Viele von den Modefotos, finde ich, sind eigentlich mehr Porträts, als dass man die Sachen zeigt. Wir hatten ja nicht so sehr den Druck, dass die Sachen verkauft werden mussten. Im Geschäft gab es ja die Sachen nicht.
Wo es nichts zu kaufen gab, musste man auch nichts verkaufen. Der Fokus von Sibylle Bergemanns Mode- oder Porträtfotografien, die in diesem Umfeld entstanden sind, liegt auf dem Individuum, auf den Gesichtern der Frauen. Sie schauen meist direkt in die Kamera, sehr präsent, und doch ist da etwas, das irritiert. Ihr Blick geht durch den Betrachter hindurch. Sie wirken, als ob sie in Gedanken schon längst woanders wären.
Ja, manchmal muss man lange warten. Und es ist einfach, man muss eine Beziehung herstellen zwischen den Leuten. Ja, manchmal dauert es eben länger. Ich finde, es ist für den Fotografen genauso schwer. Wenn ich irgendwo hingehe und jemand fotografieren soll, hoffe ich immer, er ist nicht da. Weil ich genauso Angst habe oder Lampenfieber, genauso eine Angst vor dem Zusammentreffen und dass man zusammen was machen muss, machen will und ob das funktioniert. Da habe ich immer Angst. Und wenn ich es dann gemacht habe und wenn ich das Gefühl habe, es ist gut geworden, dann ist es auch alles gut. Aber
und da läuft der Satz ins Leere. Auch jetzt noch, nach 30 erfolgreichen Jahren im Beruf, hat Sibylle Bergemann noch immer diese Scheu, Menschen mit der Kamera zu nahe zu treten. Obwohl sie Einzelausstellungen an so renommierten Orten wie der Akademie der Künste in Berlin hatte, obwohl sie zu den bekanntesten Fotografinnen Deutschlands gehört, tritt sie alles andere als selbstbewusst auf, wenn sie über ihre Arbeit sprechen soll. Einige ihrer Bildserien sind neu in einem Buch zu sehen mit dem Titel Ostzeit – Bilder aus einem vergangenen Land. Es versammelt 20 Jahre nach der Wende eine Auswahl von 5 Fotografen aus dem früheren Osten und gibt einen aufschlussreichen Querschnitt durch das Alltagsleben in der DDR. Beim Durchblättern habe ich mich gefragt, ob dieses Buch als Erinnerung für Menschen gedacht ist, die dort gelebt haben, oder ob es das Lebensgefühl in diesem Land all jenen näher bringen soll, die es nur aus der Erzählung kennen.
Ich glaube, es ist beides. Es ist natürlich auch gemacht für die Leute, die das nicht kennen, weil oft passiert uns ja so, dass wir immer von Leuten, die hier nicht groß geworden sind, die wollen uns immer sagen, wie es gewesen ist. Und dann denken wir, das können wir besser. Also ich glaube, es ist für beide. Also es soll keine nostalgische Geschichte sein. Da muss niemand in der Ecke stehen und jammern, ja, weil es war ja wirklich noch nicht alles so toll. Aber ja, ich glaube schon für beide. Ich hoffe, dass auch eine ganze Menge Humor drin ist.
Ja, der ist drin. Es lebe der Marxismus-Leninismus, steht da auf einer Wand. Und davor fahren drei elegante Volvo-Limousinen vorbei. Eine breite Schaufensterfront lädt zum Betrachten ein, doch darin ist kaum etwas ausgestellt. Fahnenträger versuchen bei einem Jubelaufmarsch die Würde zu wahren, als ein Regensturm sie über den Haufen weht. Bilder, die von der Komik der Gegensätze leben, die die Kluft zwischen Idee und Umsetzung aufzeigen. Viele stehen in der sozialdokumentarischen Tradition, die in der DDR stark ausgeprägt war. Werner Mahler ist mit auf Schicht in den Braunkohleschacht gefahren. Ute Mahler hat das Zusammenleben in Familien festgehalten. Das Buch zeigt nicht die typischen DDR-Bilder mit viel Tristesse und Stacheldraht, sondern blickt unter die Oberfläche ins Alltagsleben. Einige Bilder sind hier erstmals gedruckt, wie die privaten Fotos von Harald Hauswald, von inoffiziellen Autorenlesungen, von Abschiedspartys nach dem Ausreiseantrag, von Mahnwachen vor der Kirche. Die fünf Fotografen, deren Arbeiten in diesem Buch versammelt sind, kannten sich schon zu Ostzeiten. Die Zusammenarbeit in der freien Szene war damals überhaupt sehr eng, erzählte Sibylle Bergemann. Über Jahre hinweg war die Wohnung, die sie mit Arno Fischer teilte, ein Knotenpunkt des Austauschs, der ganz selbstverständlich zum Alltag gehörte.
Wir haben in einer ganz kleinen Wohnung auf dem Hinterhof gewohnt. Wir hatten 10 Jahre lang jeden Abend Besuch. Wirklich jeden Abend. Das war die Situation. Und das, also Telefon gab es ja nicht die ersten Jahre. Und so war das. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Natürlich nicht immer alles dieselben, aber und gesprochen über alles. Und das ist natürlich jetzt völlig anders. Ja, das war schon wie eine Familie, weil es gab in dem Sinne nicht Konkurrenz, wie man es heute kennt. Es ist nicht so, dass es gar keine Konkurrenz gab. Das wäre auch Quatsch. Aber da es ja auch nie um Geld ging, es gab keine Konkurrenz. Wir waren Kollegen und wir haben alle gearbeitet, haben uns gegenseitig unsere Sachen gezeigt. Auch im Verband Bildender Künstler, jeden Monat gab es so eine Zusammenkunft, wo man richtig Angst hatte, seine Sachen zu zeigen, weil die Kritik oft sehr streng war. Ja, es war wie eine Familie. Und wir haben, wenn wir Besuch hatten, also von den berühmten Fotografen, wie auch immer, also bei uns waren irgendwie zu Hause fast alle, also Robert Frank, Cartier-Bresson, Helmut Newton, Kudelka, Ellen Auerbach und so.
Trocken beendet Sibylle Bergemann den Satz, als wäre ihr die illustre Aufzählung ein wenig unangenehm. Der künstlerische Austausch funktionierte damals über die Grenze hinweg, weil viele berühmte Fotografen, die in West-Berlin ausstellten, auch Künstler aus dem Osten kennenlernen wollten und über Kenner der Szene auf die inoffiziellen Treffpunkte verwiesen wurden. Aus dem Kern dieser Ostberliner Fotografenszene ging nach der Wende die Agentur Ostkreuz hervor, die Sibylle Bergemann 1990 als eines von 7 Gründungsmitgliedern ins Leben rief. Das Ziel war eine Agentur der Fotografen mit dem Anspruch, die Autonomie zu wahren, eigene künstlerische Handschriften zu fördern, unabhängig vom Auftraggeber und die Rechte an den eigenen Bildern zu behalten. Entstanden ist Ostkreuz ursprünglich aus dem Versuch, gemeinsam irgendwie über das Chaos der Wende zu kommen.
Es war eigentlich auch aus der Not heraus geboren, weil wir dachten, zusammen schaffen wir das besser, weil es gab ja zum Beispiel zwischen Ostberlin und Westberlin gab es kein Telefon. Wir hatten die ersten Jahre so einen Riesenklopper, so ein Satellitentelefon, ich glaube für 7.000 Mark. Das hat jeden Abend hat einer das mit nach Hause genommen, dass wir erreichbar sind. Also es war wirklich eine Notgemeinschaft und haben gedacht, vielleicht schaffen wir das zusammen eher, als wenn jeder jetzt alleine vor sich hin friemelt. Wir hatten aber den Vorteil, dass wir alles, die 7, die es gegründet haben, dass wir alles gestandene Leute waren. Auch die sogenannten Westredaktionen, die kannten uns, so dass da schon ein bisschen eine größere Aufmerksamkeit war. Aber wir mussten trotzdem, die ersten Jahre wurden wir wie Anfänger behandelt.
Heute gehört Ostkreuz zu einer der angesehensten Agenturen für Autorenfotografie im deutschsprachigen Raum. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie gut ausgestattet an bester Lage logiert. Das Klingelschild an der Greifswalder Straße, einer vielbefahrenen Verkehrsachse Berlins, ist neben dem Geschäft mit billigen Armeeklamotten kaum zu sehen. In der hellen Altbauwohnung im 2. Stock herrscht eine hochkonzentrierte Atmosphäre. 18 Fotografen aus verschiedenen Ländern arbeiten heute frei für die Agentur, egal ob aus Ost oder West, ob erfahren oder erst am Anfang ihrer Laufbahn. Der Jüngste ist gerade Mitte 20, die Älteste mit 67 Jahren, Sibylle Bergemann. Sie wirkt müde und ein wenig verloren, wie sie da allein am großen runden Tisch sitzt, wo sonst bei den Sitzungen diskutiert wird. In den ersten Jahren brauchten die Gründungsmitglieder viel Zeit und Nerven, um sich in einer Welt mit völlig anderen Spielregeln zurechtzufinden und mit der Situation, dass Kollegen immer auch Konkurrenten sind.
Es ist ganz viel auseinandergebrochen. Also Leute, mit denen wir wirklich sehr ganz eng befreundet waren, die haben wir gar nicht mehr viel gesehen. Und wo noch gesprochen wurde viel, war die ersten Jahre hier. Hier war es sehr familiär, auch die ersten Jahre, als wir das zu siebt gegründet haben. Jetzt ist ja die Agentur viel größer und die Gespräche gibt es Gott sei Dank immer noch, aber natürlich nicht mehr so oft. Aber es gibt sie schon noch. Aber es ist nicht mehr die Familie wie zuerst.
Der Umbruch war anstrengend, brachte aber auch neue Chancen. Die internationale Zeitschrift Geo entdeckte Sibylle Bergemann anfangs der 90er Jahre und schickte sie für Reportagen rund um die Welt. Ein großes Glück, wie sie im Rückblick sagt, denn damit ging für sie ein alter Wunsch in Erfüllung.
Ich hatte zu DDR-Zeiten immer Fernweh. Ich wollte immer, mir ging es ja nicht schlecht hier, aber ich wollte raus. Ich wollte reisen. Und das habe ich nachgeholt, sehr intensiv. Der allererste Auslandsjob war der Jemen. Da sollten wir machen über eine Familie. Und im Jemen darf man ja die Frauen nicht fotografieren. Und wir haben bei einer Familie gewohnt und es war vorher ausgemacht, dass ich da fotografieren darf. Und die Frau hat, ich durfte nicht fotografieren. Also ich durfte nur so ein Mädchen eben von hinten am Fenster und es war ziemlich katastrophal, weil es war mein erster Auslandsjob und ich sagte, jetzt darf ich alles nicht. Ich habe mich irgendwie gerettet mit der Architektur und auch mit Stillleben aus der Wohnung und so weiter, sodass es doch eine schöne Geschichte geworden ist.
Und was vor allem auffällt, sie ist in Farbe fotografiert. Während Sibylle Bergemann zu DDR-Zeiten wie die meisten ihrer Kollegen ausschließlich schwarz-weiß fotografierte, weil die technischen Möglichkeiten für eine qualitativ gute Entwicklung von Farbbildern nicht vorhanden waren, näherte sie sich der Farbfotografie erst spät.
Als ich aus dem Jemen zurückkam, da hat mir jemand gezeigt, wie man Kontakte macht. Und dann habe ich einfach angefangen zu vergrößern. Mein Mann hat mir eine Maschine gekauft und ich habe es einfach gemacht. Habe ganz viel Papier verbraucht zuerst. Und inzwischen kann ich es, also, und mach's auch gerne.
Die malerischen Möglichkeiten der Farbfotografie schöpft sie heute sehr kunstvoll aus. Und einige ihrer schönsten Porträtserien hat sie mit der Polaroid-Kamera aufgenommen. Auf die letzte große Wende im Bereich der Technik hat sie allerdings keine Lust. Auf die Digitalfotografie will sie nicht mehr umsteigen.
Ich muss es nicht. Also ich habe auch schon mal was Digitales fotografiert. Und finde es für aktuelle Sachen, finde ich das völlig in Ordnung. Oder die Leute, die Werbung machen. Bei der Werbung finde ich, das ist mir alles zu perfekt. Also ich sehe Kollegen, die können das wunderbar und ist aber alles so glatt und perfekt. Nee, ich will es nicht. Ich möchte nicht, dass alles hundertprozentig stimmt.
Denn genau das ist es, was die Bilder von Sibylle Bergemann so interessant macht. Technisch sind sie perfekt. Doch in der Darstellung suchen sie nicht das abgerundete, fertige, sondern Momente, die irgendwie aus der Mitte kippen. Und diese Momente zu finden, fällt ihr zunehmend schwer. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie heute nicht mehr reisen und das neue Berlin interessiert sie aus fotografischer Sicht wenig.
Also ich will um Gottes Willen nicht die Zeit zurückhaben, aber ich habe immer in Berlin Mitte gelebt, Linienstraße, Auguststraße. Das waren ja die oldsten Straßen, die man kannte, ja, wo die maroden Hinterhöfe sind. Und auch Prenzlauer Berg. Ich finde natürlich schön, dass die Wohnqualität besser ist und dass der ganze Komfort besser ist. Aber ich finde eigentlich diese Renovierung, ich finde es stinkelangweilig. Ja, es ist alles clean.
Eine Umgebung, in der es schwerfällt, Geschichten am Rande zu finden. Zurzeit arbeitet Sibylle Bergemann an einer Reportage über das neue Berlin, aber den richtigen Zugang, nach dem sie manchmal sehr lange sucht, hat sie noch nicht gefunden.
Berlin so zu fotografieren, wie ich damals aufgehört habe, das geht überhaupt nicht. Das ist ganz komisch. Das kriege ich nicht hin.
Warum?
Ich weiß nicht. Es geht irgendwie nicht. Wahrscheinlich liegt das irgendwie, das Ganze ist irgendwie nicht mehr meine Welt oder so. Ja, ich finde irgendwie die Bilder nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.